Ja, ihr Lieben, schön hier einfach zu sein bei euch. Und ich habe ein paar Worte für euch gefunden, für uns gefunden, die nicht nur für den Stauferpark sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die seit ein paar Wochen schon auf dem Herz und habe gedacht, ich glaube, ich möchte sie auch gerne hierher mitbringen. Es sind Worte aus gerade David. Samuel ist, glaube ich, die Person David und auch die Geschichten um 1. Samuel 15, 16, 17 rum, wenn ihr es selber auch mal lesen wollt, sind bekannte Verse, bekannte Worte. Und zwar ist es dieser erste Teil von David. Es geht um diesen Teil, wo er eben noch nicht König ist. Und es ist eine Phase in seinem Leben, die finde ich spannend. Da können wir richtig tief nochmal graben. Ich möchte so ein paar Punkte rausholen aus dem Leseplan, den wir gerade auch mit so einem Leitungsteam miteinander lesen, wo wir sagen, was hat David erlebt in seinen jungen und auch frühen Jahren. Und zwar beginnt es schon auch mit diesem. Ich lese da vielleicht gleich nochmal, dass wir einfach mit richtig reinkommen. Ein paar Verse. Und zwar geht es nochmal um diesen Samuel. Der Samuel ist davor, bevor die Geschichte so richtig ins Rollen kommt mit David, und feiert einen Reinigungsritus und lädt Isai, den hatte ich ja gerade auch schon mal genannt, der Vater, der etliche Söhne hat, ein dazu. Und sie kamen und Samuel schaut dann diese Söhne an, und jetzt lese ich. Samuel sieht Eliab an, also es muss einer der Ältesten von Isai gewesen sein, und dachte, wow, sicher, ja, mit so einem Aussehen, das muss der Gesalbte des Herrn sein. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Dann befahl Isai seinem Sohn Abinadab, vor Samuel zu treten, und er sagte, auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. Und so musste es durch die Reihen gegeben sein. Als nächstes rief Isai Schama, aber Samuel sagte, auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. Auf diese Weise wurden Samuel 7 Söhne Isais vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Grüß dich. Keinen von ihnen erwählt. Ich habe doch alle meine Söhne gebracht, oder? Wir wissen immer, das ist immer so ein bisschen der Nachteil, wir wissen immer schon, wie die Geschichte weitergeht, gell? Aber versetzt euch geschwind in diese Geschichte rein. Der Vater wird gebeten, die Söhne zu bringen. Und er bringt 7 seiner Söhne. Und vergisst einen? Hallo? Was für ein Vater ist denn das, bitte? Und was für ein Sohn steht denn auf der Weide und weiß, da läuft was? Und er ist nicht eingeladen. Ha, ich wäre mal angepisst. Entschuldigung. Aber mal kräftig. Was ist denn das für ein Papa, der mich nicht beachtet? Was ist denn das für ein Vater? Ich schließe kurz die Geschichte. Der hat keinen von ihnen erwählt. Da fragt er, sind das alle deine Söhne? Und dann sagt Isai, der Jüngste fehlt noch. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Einer muss ja den Job machen, einer muss ja die Drecksarbeit machen, gell? Während eben die anderen das Schöne machen, ja? Jetzt beim Samuel zu sein und sich da zu präsentieren. Diese Geschichte, zu Beginn von Davids Leben, wo man sagt, ja, der Jüngste, man sagt, oder ich sage so salopp, einer muss die Drecksarbeit machen. Einer muss das tatsächlich machen. David, bitte kümmere dich darum. Man kann es ja auch ordentlich positiv ausdrücken und nicht gleich ins Negative rutschen lassen. Und sagen, David, wir müssen da geschwind zum Samuel. Die wussten ja nicht, um was es da geht. David, du bist der Jüngste, du bist halt einfach dran. An deiner Stelle ist es. David ging später, wird er dann dazugerufen und tritt dann in diesen Raum und denkt, ja, eigentlich war ich nicht unbedingt erwünscht hier, nicht unbedingt gebraucht, jetzt musste ich da kommen. Und was hätte in diesem Augenblick in diesem Herzen von David passieren können? Ja, ein bisschen sauer auf den Vater, von den Söhnen. Ja, ich musste ja derjenige sein, der zurückblieb. Hätte ja auch der Älteste die Verantwortung übernehmen können. Das ist doch in der Familie so. Der Älteste macht normalerweise die Sache. Ja, kennt ihr das auch? Ich bin auch der Älteste in der Familie. Ich trete dann immer die Verantwortung. Ja, das mache ich schon. Ja, so ein bisschen großmütig oder so. Ich weiß nicht, was in dem Raum schon für eine Atmosphäre geherrscht hat. David tritt da rein und denkt, bin ich wirklich erwünscht? Und ihr kennt vielleicht diese Situation, nicht von diesem bin ich überhaupt erwünscht, sondern, ich mache das jetzt ganz breit und allgemein, es passiert was in deinem Leben, du kannst es noch nicht ganz einordnen, aber weißt, da ist irgendwas nicht ganz so sauber gelaufen. Vielleicht sogar eine ganz, ganz einfache Situation, so ein bisschen ungute Stimmung im Team, wo du unterwegs bist. Ganz allgemein, das muss man, was ganz breit. Und du sagst, oh, ich bin vergessen worden oder es war ungerecht. Und in dem Augenblick passiert was, was jetzt ein wichtiger Start ist von unserer Reflexion hier, dass nämlich dein Herz in dem Augenblick zumacht. David hätte eingeschnappt in den Raum reinkommen können. Das Leben meint es einfach wieder nicht gut mit mir. Die anderen sind schuld. Mein Vater ist der Blöde. Oder wie auch immer. Ja, der Chef, immer der Chef. Nee, die blöden Nachbarn warten nur darauf, dass ich einen Fehler mache und dann wird rausgepfiffen aus dem Haus. Ne? Es gibt immer etwas, einen Grund, warum man auftreten kann und sagen kann, das Leben meint es furchtbar mit mir. Und ich bin dann der Betroffene, die Opferrolle einzunehmen und zu sagen, ich habe das Recht, eingeschnappt zu sein. David hatte zu Beginn seines Lebens diese Möglichkeit, das Opfer, die Opferrolle einzunehmen. Warum bin ich schon wieder krank? Warum hat mich mein Freund verlassen? Warum ist meine Ehefrau so zickig? Wie auch immer. Immer findest du einen Grund, warum du sagst, zack, Herz zu. Ich habe ein Recht, eingeschnappt zu sein. Und heute Morgen geht es um ein freies Herz. Heute Morgen geht es darum, um die Einladung Gottes zu sagen, er wünscht sich, er ringt darum, dass wir wieder freie Herzen bekommen. Wo wir vielleicht in unserem kleinen Schmolleckchen sitzen und sagen, das Leben war ungerecht. Kann nichts dafür. Aber ich bin halt auf der Verliererstraße. Wo wir eingeschnappt ein bisschen sind und das Recht auch haben oder meinen zu haben, eingeschnappt zu sein, zu dürfen, zu können. David hatte sicherlich die Möglichkeit. Zu Beginn von dieser Geschichte lief alles gut. Er kommt dann irgendwann als der Berufene. In seinem Herz trägt er das. Da war was passiert damals mit Samuel. Ein besonderer Platz in seinem Herz hat es sicherlich gehabt. Dann kam er an den Hof von Saul. Steile Karriere. Die Menschen jubelten ihm zu. Ein Erfolg nach dem anderen. Aus dieser Chance eines verbitterten Davids wurde relativ schnell ein Gewinner. Aber wir wollen nochmal, bevor wir auf den Gewinnerkönig David schauen, auf die Zeit davor schauen. Auf die Zeit, als David dann schon erlebt hat, oh, da passiert was Besonderes in meinem Leben. Und dann ging es nicht gleich auf die Gewinnerstraße, sondern wieder zurück zu den Schafen. Eine wichtige Phase für David. Vielleicht hätte er auch einen dicken Kopf gekriegt. So nach dem Motto, 7 Brüder, aber ich bin berufen worden. Ne? Kennen wir ja so von Josef und so. Gab ja schon der ein oder andere, der auf seiner Karriere da so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren hat. Bei David ging es zurück aufs Feld. zurück, als ob nichts gewesen wäre. Zurück in eine Situation, wo man einfach sich wieder darum kümmern musste, um den Dreck der Schafe. Um einfach die Fürsorge, dass es ihnen gut geht. Ich muss mich eigentlich um das kümmern, was die älteren Brüder nicht mehr machen oder was der Vater nicht mehr macht oder so. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Nicht meinen eigenen Reichtum, den ich hier ansammle. Nee, ich muss den Job von jemand anders eigentlich machen, weil man halt der Jüngste ist. David, in dieser frühen Phase von Gott gesehen, berufen worden, aber nochmal ganz bewusst aufs Feld gestellt. Advent, der Herr kommt. Eine Zeit, eine Chance, eine Einladung für uns vorzubereiten. Vorzubereiten, dass der Herr, der König, in unser Leben kommen kann. Wie schnell sind wir, gerade auch in dieser Zeit, kriegsgrämig, rennen hinter unseren To-Do-Listen hinterher und machen Stück für Stück aufgrund dessen, was um uns herum passiert, unser Herz eben eng und klein. Anstatt empfangsbereit und offen. Herr, Advent, du darfst kommen. David durfte das jetzt lernen. Durfte das lernen. Zurück zum Feld. Dort nicht versauern. Muss ich halt auch um die Schafe kümmern. Sondern eine Zeit zu erleben, wie Gott sein Herz Stück für Stück etwas vorbereitet hat, was dann in den nächsten Jahren kommen konnte. Dass er König wurde, dass er der Mann nach Gottes Herzen wurde, entstand dort unten am Feld, auf den Niederungen des Lebens. Nicht auf dem Palast, nicht auf dem Thronsaal. Das war dort am Feld, im Feld, dort bei den Niederungen. Dort, wo du dich drum kümmern musstest, dass es den Schafen vom Vater gut geht. Wo du vielleicht den Bär anpacken musstest, wo du den Löwen in die Weide schlagen solltest, wie es an einer Stelle heißt. Gott bereitet uns vor, ihr Lieben. Jeden von uns. Es geht um eine große Schlacht, die vor uns steht. Das ist nicht Spielplatz, was wir hier machen gerade. Das ist nicht Erwachsenen-Entertainment, 10 Uhr morgens im Stauferpark. Das ist echtes Leben, Vorbereitung auf das, was Gott vorhat. Gott wird kommen. 2. Advent. Und dann kommt er als König und Herrscher. Und wahrscheinlich nicht auf dem Esel, nehme ich jetzt mal an. Sage ich jetzt mal so. Wenn er kommt, dann wird er seine mitnehmen. Und da heißt es, hallo, wach! Bist du da? Bist du bereit? Ist dein Herz bereit, ihn zu empfangen und mit ihm diesen letzten Schlacht zu schlagen? Wow, jetzt sind wir wach, oder? Er ruft die, die wach sind, die sagen, mein Herz ist bereit für dich, Herr. Und er wird uns hineinführen in diesen großen Siegeszug. Wie das genau aussieht, da wollen wir die Offenbarung jetzt nicht zu tief interpretieren. Erst Schlacht oder erst Sieg oder wie auch immer das alles passiert. Da gibt es Theologen, die sich tonnenweise darüber ausgelassen haben. Aber es wird ein Siegeszug werden. Dieser nächste Advent ist nicht so dieses heimelige, ja, jetzt feiern wir halt im Familienrahmen und leise rieselt der Schnee. Wow, es wird der Siegeszug des Herrn werden. Wow, wirklich wow. Und weißt du was? Das passiert auf dem Feld, das Gott unser Herz vorbereitet. Dort hat David sein Herz für seinen Herrn gefunden. Wo er vielleicht jeden Tag überlegt hat, warum stehe ich überhaupt noch auf? Die Schafe werden sich schon um sich selber kümmern. Ob da ein Schaf gerissen ist oder nicht, ist doch egal, da hat's doch genug. Nee, in dieser kleinen, in diesem treuen, wie man auch sagt, ne, im kleinen treu, da kommt dann die neutestamentliche Stelle vielleicht so in Sinn. Dort auf dem Feld hat er die Berufung bis zur Salbung erlebt im Herzen. Und das macht Gott gerade unter uns. Vielleicht ist es eine Phase, wo du alles andere wie Muskeln hier flexst und sagst, ich bin bereit für den Herrn und mit mir auf mich kannst du rechnen. Vielleicht ist es eine schwierige Phase und Gott geht mit dir durch diese schwierige Phase. Er tut uns da nicht irgendwas aufzwingen, aber es ist auch ein Aufruf an uns zu sagen, Leute, lasst uns den Blick weiterhalten als auf das Jetzt, wo wir gerade vielleicht eine schwierige Zeit haben. Gott wird mit uns diesen Siegeszug wirklich auch anfangen. Und wenn es gerade heißt, eine schwierige Phase zu durchleben, dann ist es vielleicht einfach zu sagen, und ich finde ein neues Jahr für mein Feld, wo Gott mich hingestellt hat, für mein Jetzt. Ich sage ein neues Jahr dazu. Ich blicke nicht ganz, was morgen kommt. Ich habe nicht verstanden, was gestern kommt, warum David vergessen wurde, so nach dem Motto. Ich hätte ein Recht, so eingeschnappt zu sein. Ne? Lass mal die Vergangenheit zurück und sagen ein Ja zu dem, was Gott jetzt in deinem Leben machen möchte. Dich vorbereiten möchte. Goliath kommt als nächstes in seiner Karriere. Wo man sagen, wie konnte die ganze Armee dastehen und bibbern. Könnt ihr das hören? Zähne klirren. Oh, so einen großen Riesen, den können wir nicht anpacken. Und für kleinen Pimpf David war es ein Kinderspiel. Die Rüstung war eh zu groß, können wir sich vorstellen, wie er da in der Rüstung drin sitzt. Also mit dem komme ich nicht so weit. Eine kleine Steinschneider hat ihm gelangt und dann nimmt er den Riesen an. Warum? Weil der Popser, weil er ein Ja zu seinem Feld findet. Gott bereitet es vor und wer ist denn dann David? Wer ist denn dann Goliath? Das ist ein Witz. Das beginnt aber hier auf dem Feld. Und das müssen wir verstehen, dass vielleicht dieses Ja, so schwierig das ist, im Augenblick zu finden für die Jetzt-Situation, eine Vorbereitung ist und dann ist ein Goliath zum Pusten, wegblasen. Und deswegen, vielleicht sagst du, ja, für mich ist es kein Goliath, ich werde einfach in der Menge bleiben, mal gucken, was die anderen machen, ein bisschen abwarten. Aber vielleicht ist es auch, dass der ein oder andere hier sitzt und sagt, Gott macht schon lange hier ein bisschen was. Der bereitet mich vor. Dann sei mal wachsam, was Gott macht. Und wie lange das da geht, das weiß ich nicht. Aber dann bleib ganz, ganz gut wachsam, was Gott macht. Und vielleicht kommt der Augenblick, wo er sagt, so, und es ist jetzt an der Zeit, den Goliath anzugehen. Und das ist eine spannende Phase, die wir als Gemeinde Jesu weltweit erleben. Viele verheißen uns Erweckungen. Ich möchte sie gar nicht hören. Diese Erweckungen, ja, da wird uns irgendwas auch vorgemacht ein Stück weit. Und das wird jedes Jahr, ich glaube, ich habe die letzten 15 Jahre, hätte ich alle Prophetien gesammelt, die über dieses Land ausgesprochen werden, da wäre, glaube ich, jedes Jahr wäre eine neue Erweckung gekommen. Und sie kam immer nicht. Deswegen, ganz neuer Blick auf David, der auf dem Feld sein Ja findet. Der sagt so, Herr, und ich bleibe jetzt hier in aller Treue auf dem Feld. Und wenn du sagst, jetzt ist es an der Zeit, den Goliath anzugehen, dann weiß ich das ganz genau in meinem Herzen. Dann weiß ich das. Aber solange gucke ich jetzt nicht auf Goliath und gucke vielleicht auch nicht auf den großen Siegeszug, der einmal kommen wird. Und das ist eine Verheißung, die Wahnsinn ist. Aber ich kann im Augenblick noch sagen, ja. Ja zu meinem Feld. Ja zu meinem Arbeitsplatz. Ja zu meiner Familienkonstellation. Ja zu meiner Ehe. Ja zu meiner Krankheit. Ja zu, ihr wisst, wo wir neigestellt sind. Was alles andere wie einfach ist. Und ich glaube nicht, dass Gott einfach nur sagt, chill mal. Ich glaube, dass Gott mit uns ganz klar, und das ist Weihnachten, in dieser Fleischwerdung ist. Er sagt, mit euch hier in dieser Welt stehe ich. Ich weiß, was ihr durchgeht. In der Welt habt ihr Angst. Johannes 16. Aber siehe, ich habe diese Welt überwunden. Er versteht, dass wir Angst haben. Er versteht, wo wir stehen im Jetzt. Auf dem Feld. Vielleicht gab es die eine oder andere Nacht, wo David genauso Angst hatte auf dem Feld. Aber er hat nicht sein Herz zugemacht. Er hat nicht resigniert. Er hat nicht sein Herz klein gemacht. Und hat alle Leute drumherum geschimpft. die verantwortlich sind für die miserable Lage, in der David drin war. Er hat es irgendwie geschafft, sein Herz frei zu halten und zu sagen, Herr, mit dir bleibe ich unterwegs. Und so mancher Psalm ist wahrscheinlich auch geschrieben worden, bevor er den Goliath geschlagen hat. Alleine mit dem Herrn auf dem Feld unterwegs. Ich wünsche euch dieses. Klar, ein Blick für eine wunderbare Vision von unserem Herrn, der wiederkommt. Ja. Aber im Augenblick auch ein ganz bewusstes Ja für das Feld, wo Gott dich hingestellt hat. Nicht in Zermürbtheit, nicht in Resignation, sondern ja, Herr, ich verstehe es nicht, warum ich dort jetzt und hier bin, aber du bereitest mich vor und es wird ein Moment kommen, da wird er sagen, so, Steinschleuder raus. Abschießen. Es ist so. Ich finde, das ist eine spannende Phase in Davids Leben. Eine spannende Phase. Und wenn ihr da gerade drin seid und sagt, Mann, was macht Gott bei mir? Was läuft da? Da läuft gar nichts gerade. Ich glaube, David war auch nicht immer nur der, der um seine Schafe rumgetanzt hat und gesagt hat, jetzt bin ich auf dem absoluten Höhepunkt meines Lebens. Das war einfach ganz normal Alltag. Schafe hüten. Da möchte ich euch einfach ermutigen, Gott anzubeten und weiterhin ihn zu ehren und ein freies Herz zu behalten. Und wenn ihr spürt, dass das auch so in der Vergangenheit vielleicht tatsächlich was war, wo du dein Herz zugemacht hast und gesagt hast, der war blöd zu mir und das ist ungut gelaufen. Wenn du das spürst, dass du dein Herz wirklich klein machen und verbittert werden lassen hast, dann ist es vielleicht jetzt auch der Zeitpunkt zu sagen, ich fange an, hier wieder ganz neu mein Herz Freiheit zu geben. Und vielleicht wäre das auch so der Übergang. Olli hat gesagt, wir wollen gerne einfach miteinander Abendmahl auch feiern heute Morgen. Vielleicht wäre das auch nochmal so ein Punkt zu sagen, wo hast du dein Herz in dieser vergangenen Zeit, vielleicht schon Jahre zurück, tatsächlich auch eng werden lassen? Wo bist du verbittert über die eine oder andere Situation, die so gekommen ist? Ja, du hast vielleicht dein Ja in irgendeiner Form gefunden zu deinem Feld, aber es ist trotzdem ein verbittertes Herz. Und ich glaube, dann wäre das Abendmahl ein Neuanfang heute Morgen. Zu sagen, Herr, ich gebe dir mein kaputtes, verletztes, enttäuschtes Herz. Ich möchte neu anfangen mit dir. Ich möchte, dass da neue Freiheit reinkommt. Und vielleicht schaffst du es dann, auf denjenigen zuzugehen, der dich da verletzt hat oder den du da vielleicht auch schuldig sprichst, dass du in der Lage bist, wo du jetzt bist. Aber es beginnt vielleicht ganz neu auch Brot und Wein anzunehmen, ganz neu zu sagen, dir ist vergeben, mit dir gehe ich, mit dir fange ich neu an, mit dir fange ich neu an. Ich denke, wir gehen direkt ins Abendmahl. Ist das okay, Olli?
Ja.
Ich finde es schön, wenn wir uns einfach jetzt im Gebet nochmal eine Zeit auch nehmen und sagen, bitte, Vater, öffne du mein Herz für das, was du tun möchtest. Was da vielleicht reingekommen ist, was du vielleicht zugelassen hast. Vater, wir beten da jetzt nochmal ganz bewusst auch hinein in das, was für ein wunderschöner, wundergenialer Blick von dem, dass du eines Tages wiederkommst und diesen Triumphzug mit uns beginnst. Und ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als auf dem Feld auszuharren. Vielleicht oft auch in kleiner Resignation. Aber Vater, ich bitte dich, dass du in unserem Herzen wieder neu anfängst. Vater, ich bitte dich, dass da, wo wir Verbitterung, Verhärtung hineingelassen haben, wo die Enttäuschung größer ist als die Hoffnung auf dich als Erlöser. Vater, befrei unsere Herzen davon. Bring ganz neues Leben hinein. Lass uns aufatmen können. Lass uns empfangen können, was du tust in unserem Leben. Und wenn wir jetzt Brot und Wein zu uns nehmen, so begegne du uns in diesem Seht und Schmecket, wie freundlich du bist. Wir dürfen nicht nur hören, wir dürfen sehen und schmecken. Und so lade ich uns jetzt ein zum Abendmahl. Olli, vielleicht hast du noch ein Wort und dann können wir weitermachen.